Ja, herzlich willkommen beim Koma-Podcast.
Hallo Simon.
Moin Katrin, wie sieht's aus bei dir?
Wir haben uns so lange nicht gesehen. Super gut. Und bei dir?
Ja, auch alles super. Wir sind gut ins neue Jahr gestartet und der Alltag hat uns alle wieder.
Das geht meistens schnell.
Ja, das ist so. Heute sind wir tatsächlich nicht alleine im Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast.
Genau, mein Name ist Moritz Lindstedt, ich arbeite bei der Fachambulanz Sucht Emsland des Diakonischen Werkes und bin da Präventionsfachkraft.
Okay, ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, schön.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind gut ins neue Jahr gekommen. Katrin, hattest du denn schon eine Koma-Klasse?
Ja, mehrere tatsächlich. Wir haben ja jetzt auch schon fast wieder Ostern. Tatsächlich hatte ich mehrere Schulen schon auf dem Plan und ein Teil ist ja immer auch das Gespräch über Promillegrenzen und wann es irgendwie schwierig wird, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge, also hört gerne mal rein, wenn ihr euch dazu noch mal mehr informieren wollt. Aber ein Schüler hat mich gefragt, ich bin 15 und Promillegrenzen im Straßenverkehr betreffen mich ja nicht, weil mein Führerschein kann mir ja nicht abgenommen werden, ich habe ja noch keinen. Ja, das ist ja so nicht richtig, würde ich sagen, oder?
Nee, das ist tatsächlich nicht richtig und ich weiß, dass ich bei dieser Frage bei der letzten Folge auch ein bisschen ins Schwimmen gekommen bin und mich selber auch nochmal darüber informieren musste. Du hast es dann ja Gott sei Dank in der Folge auch nochmal aufgeklärt, deswegen große Empfehlung, hört die Folge nochmal.
Genau, was Promillegrenzen einfach auch mit euch als jungen Erwachsenen zu tun haben oder als SchülerInnen. Moritz, wie sieht das denn bei dir aus? Also wenn wir jetzt über Promillegrenzen und Alkoholkonsum und so sprechen, dann seid ihr ja als Suchtberatungsstelle sicherlich auch irgendwann mal gefragt. Wie läuft das denn so ab? Wann meldet man sich denn bei euch?
Genau, also da gibt es tatsächlich ganz viele Möglichkeiten, wann sich jemand meldet. Also ich sag mal, ne, die klassische Version ist vielleicht, dass irgendwie jemand merkt, er hat vielleicht ein Problem, ne, sei es jetzt mit Alkohol oder irgendwelchen anderen Substanzen. Und dass der dann eben zu uns kommt, um eben das Gespräch zu suchen. Das ist so der eine Weg. Dann gibt es noch Angehörige, die zum Beispiel kommen und sich Sorgen um jemanden machen oder mit jemandem zusammen zu uns in die Dienststelle kommen. Und dann gibt es auch einen unfreiwilligen Weg, sprich, wenn da irgendwie eine Bewährungsauflage ist zum Beispiel, ne, dass jemand zum Beispiel, ne, weiß ich nicht, 5 oder 10 Beratungsgespräche in Anspruch nehmen muss. Genau, das sind so die Wege, wenn jemand zu uns kommt.
Was heißt eine Bewährungsauflage? Also wann kriege ich eine Bewährungsauflage, dass ich mich 10-mal bei euch blicken lassen muss?
Naja, das sind ja dann unterschiedliche Dinge, die der Mensch vielleicht getan hat. Ne, der ist ja dann verurteilt worden und Bewährung hat ja manchmal ja verschiedene Auflagen, die dann erfüllt werden müssen. Ne? Manchmal ist auch eine Suchttherapie zum Beispiel vorgeschrieben, die dann zu machen, die man dann ja bei uns auch machen kann. Genau, oder eben, ne, eben Gespräche. Ne? Das ist dann variiert dann immer so zwischen 3 und meistens zu so 10. Ne? 3, 5, 10 ist so die Regel.
Das heißt, wenn ich jetzt als 17-jährige Schülerin mit Alkohol auf dem Fahrrad erwischt werde, 1,7 Promille, dann kann die Polizei bzw. jemand mir sagen, melde dich bitte bei der Diakonie und nimm da 3 bis 10 Termine wahr, oder?
Genau, also wenn da dann tatsächlich ein Prozess irgendwie in Gang gekommen ist, ne, weil ne, die Schülerin vielleicht irgendwie noch gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen hat oder irgendwie sowas, ne, weil sie da alkoholisiert auf dem Fahrrad war, vielleicht irgendwie jemand in Vorfahrt genommen hat oder so, dann kann das auf jeden Fall passieren.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, also dass man da zu verdonnert werden kann, mit euch zu reden.
Ja doch, das ist so. Ne? Manche Leute kommen dann auch nicht, ne? Dann hat das eben entsprechende Konsequenzen, die dann aber der Richter in dem individuellen Fall immer festlegt. Ne?
Und prozentual gesehen, sind das viele?
Ich kann da jetzt gar keine Prozentzahlen nennen, nee. Also es ist, die meisten kommen tatsächlich freiwillig zu uns, ne? Oder Angehörige. Ich würde sagen, das sind wenige auf jeden Fall, die da irgendwie aufgrund einer Bewährungsauflage kommen müssen. Aber sind auch dabei auf jeden Fall.
Und die Leute, die freiwillig zu euch kommen, wie muss man sich das vor? Also wie ist da so der Zugang zu euch? Kann man euch anonym anschreiben oder muss man immer direkt zu euch hinkommen und dann was Offizielles machen? Oder wie ist da so der Einstieg?
Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also man kann auch tatsächlich auf unserer Website, gibt es eine Chat-Funktion, da kann man tatsächlich eine Chat-Anfrage stellen, ganz anonym. Das heißt, wir wissen nicht, wer das ist, der da uns schreibt. Man kann aber natürlich auch telefonisch erstmal ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Ne? Das heißt, man muss gar nicht direkt zu uns kommen, warum auch immer man das dann vielleicht nicht möchte, wenn die Hemmschwelle vielleicht zu hoch ist. Oder man kann natürlich auch zu uns kommen und einen Gesprächstermin vereinbaren. Ist aber immer nichts Verpflichtendes. Ne? Also sprich, wenn jemand irgendwie zweimal da war und dann warum auch immer dann doch nicht weiterkommt, dann ist es eben so. Ne? Mit Ausnahme natürlich von denen, die die Bewährungsauflage haben. Ne?
Und gibt es dann auch eine Höchstzahl an Terminen oder kann das auch mal vorkommen, dass Leute über eine sehr, sehr lange Zeit regelmäßig bei euch Termine wahrnehmen? So in der Art wie eine Therapie?
Genau, also es ist, wir sagen immer, ne, Beratung, Betreuung und Vermittlung. Das heißt, die Beratung beschränkt sich so auf so die, ich sag mal so 7, 8 Gesprächstermine ungefähr. Ne, dass wenn es jetzt irgendwie 9 sind, ist es auch okay. Oder wenn es mal 6 sind, in der Beratung wird dann geguckt, ne, was hat der Klient, was braucht der Klient vielleicht auch, ne, was möchte er auch oder sie. Und dann wird eben im Anschluss geguckt, okay, ne, ist vielleicht eine Vermittlung sinnvoll, das heißt irgendwie, sprich eine Therapie zum Beispiel, ne? Ambulant, stationär gibt es ja da zum Beispiel. Oder eben eine Betreuung, das heißt, der Klient, ne, vielleicht ist er stabil und sagt, er braucht gar keine Therapie oder hatte eine Therapie und möchte danach noch eben Kontakt halten. Ne? Die Gesprächstermine dann sind aber in einem größeren Abstand einfach. Ne? Also, dass man sich dann, was weiß ich, zum Beispiel alle 2, 3 Monate mal einen Termin macht. Oder sogar, wir haben Klienten, die kommen alle 6 Monate, also sprich 2-mal im Jahr irgendwie. Ne?
Und seid ihr speziell ausgebildet in dem Bereich oder seid ihr in Anführungsstrichen, muss ich sagen, einfach Sozialarbeiter, die den Job machen oder gibt es da spezielle Fortbildungen oder Weiterbildungen? Muss man das haben, um den Job zu machen oder wie sieht das da aus?
Also eine spezielle Fortbildung in der Beratung gibt es nicht. Wenn man Therapie nachher machen möchte, dann gibt es tatsächlich eine Weiterbildung, die über 3 Jahre geht, die man dann machen muss zum Suchttherapeuten, Suchttherapeutin. Das ist dann aber eher für die ambulanten Reha-Gruppen relevant. Also sprich, für die Beratung gibt es dann tatsächlich nicht einen direkten Ausbildungsprogramm. Das wird dann eben intern, sage ich mal, angelernt.
Und du hattest eingangs auch schon gesagt, es werden Leute immer mal wieder auch verdonnert, zu euch zu kommen. Gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie so eine Rechtsberatung bei euch zu machen, dass ihr die Leute auch nicht nur bei dem Problem Alkohol unterstützt, sondern auch bei den rechtlichen Schritten?
Also wir im Haus haben zum Beispiel auch eine Schuldnerberatung, wo wir dann auch häufig weitervermitteln und eine allgemeine Sozialberatung. Aber jetzt direkt Rechtsthemen, ne, die werden zum Teil natürlich in der allgemeinen Sozialberatung angeschnitten, aber jetzt, dass wir da irgendwie ein Team an Rechtsanwälten oder sowas hätten, haben wir nicht, nee.
Und also ich bin noch bei meinem Beispiel. Wenn ich dann 10-mal bei euch war, kriege ich dann meinen Führerschein einfach ganz normal wieder oder was passiert dann?
Nee, also der Führerschein, wenn der weggenommen worden ist tatsächlich und eine MPU irgendwie auferlegt worden ist zum Beispiel, dann muss man ja tatsächlich auch die MPU machen. Das bedeutet dann, da sind in der Regel dann Vorbereitungskurse notwendig, um auch so eine MPU zu bestehen. Die sind dann nicht verpflichtend, aber wenn man sie nicht macht, dann, das hat den Hintergrund, dass man sich tatsächlich sehr, sehr intensiv darauf vorbereiten muss und das geht eben nur im Rahmen von einem Vorbereitungskurs oder eben eine Therapie begleitend zu machen, sind Empfehlungen, die wir dann zum Beispiel geben, weil man eben in dieser Phase sich dann sehr intensiv mit der Vergangenheit des Konsums auseinandersetzt und dann kommt natürlich das MPU-Gespräch beziehungsweise das Gutachten, ne, ob man den dann eben wiederbekommt oder nicht. Aber das kommt nicht, den bekommt man nicht wieder, nur weil man diese 10 Beratungstermine hatte, ne?
Okay. MPU vielleicht für alle, die es nicht wissen, medizinisch-psychologische Untersuchung oder der sogenannte Idiotentest, der dann ansteht, wenn mir der Führerschein weggenommen wurde. Und das ist eine ziemlich hohe Hürde, glaube ich, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man da einfach sitzt und 3 Fragen beantwortet und dann herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Führerschein. Das ist schon eine harte Nummer, glaube ich, ne?
Ja, genau, ne? Also das ist ja auch gerade in Schulen, wo ich ja dann auch häufig unterwegs bin, immer so eine Sache, weil Idiotentester können die meistens irgendwie was mit anfangen. Ist aber immer sehr irreführend, der Begriff, weil Idiotentester stelle ich mir drunter vor, ich bin, ne, irgendwie, das sind idiotische Fragen oder ich bin ein Idiot, um dahin zu müssen, aber das trifft ja beides nicht zu. Wie du schon sagst, das sind Fragen, da muss man sich schon sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt haben und die Durchfallquote ist jetzt auch nicht unbedingt gering.
Und es ist, glaube ich, auch relativ teuer, ne?
Genau, also das kostet schon einiges, ne? Wenn man da günstig dabei wegkommt, ne, dann ist man so locker mal ganz schnell bei so 2.500 im günstigsten Fall, ne? Kann aber auch deutlich teurer werden, ne?
Und eure Angebote, also wenn ich jetzt bei euch anrufen würde aus, irgendwelchen Gründen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein Problem mit Alkohol hätte, bezahle ich da was für oder ist das für mich gratis oder?
Genau, also die unsere Angebote sind immer gratis, also kostenfrei. Das heißt, man muss weder was für die Beratung bezahlen, noch, falls man vermittelt wird, irgendwie was für die Therapie, ne? Egal jetzt ob stationär oder ambulant. Das übernimmt dann immer im Regelfall die Rentenversicherung oder in Einzelfällen auch die Krankenkasse.
Und wenn ich als Angehöriger einfach bei euch anrufe und mich erkundigen möchte, was ich tun kann, das könnte ja sein, dass Schüler oder Schülerinnen in ihrem Umfeld jemanden haben, wo sie das Gefühl haben, der oder die trinkt zu viel und legt da einen kritischen Konsum an den Tag. Muss ich dann alles sagen über mich? Also muss ich dann sagen, mein Name ist, ich bin so und so alt, komme aus da und da? Oder ist das, kann ich auch bei euch anrufen und sagen, ich möchte nicht sagen, wer ich bin?
Genau, so das ist grundsätzlich auch möglich. Schwierig wird es natürlich irgendwann, wenn man natürlich mehrere Gespräche hatte, weil irgendwann erfassen wir dann natürlich schon Kontaktdaten. Aber das muss jetzt nicht beim ersten oder zweiten oder dritten Gespräch sein, ne? Also da kann man auch ganz anonym anfragen. Und dann ist es eben auch nicht so, dass wir da den Hintergrund haben, dass wir zum Beispiel irgendwie direkt die Eltern oder sonst wen einschalten, ne? Also auch, ne, da ist man dann auch, sage ich mal, im ersten Rahmen geschützt, ne? Es sei denn natürlich, jetzt ist irgendwie große Gefahr irgendwie möglich, dann müssen wir natürlich irgendwie schon aktiv werden. Aber das ist in der Regel nicht der Fall.
Weil das ist tatsächlich auch was ich den Schülerinnen immer sage, wenn ihr das Gefühl habt, dass in eurem Umfeld jemand da kritischen Konsum an den Tag legt, könnt ihr immer anonym auch bei einer Beratungsstelle anrufen und euch da erstmal Infos holen, bevor ihr da kopflos irgendwie losrennt. Was wäre denn so dein Tipp, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Umfeld ist jemand, was könnten wir denn mit der Person quasi, also wie kann man die denn dazu bewegen, dass sie weniger konsumiert?
Das ist tatsächlich immer sehr, sehr schwierig und kommt auch immer auf den Einzelfall tatsächlich an. Also am sinnvollsten der Person, die da irgendwie merkt, ne, jemand hat irgendwie in meinem Umfeld ein Problem, würde ich immer sagen, ne, geh zu einer Beratungsstelle, ne, weil es ist immer ganz individuell. Und die Schwierigkeit ist auch da tatsächlich als Angehöriger tatsächlich effektiv was bewegen zu können. Vor allem in welchem Stadium die Person da vielleicht gerade, ne, wenn wir jetzt von Alkohol zum Beispiel sprechen, irgendwie schon ist, ne, dann kann man tatsächlich als Angehöriger sehr wenig machen. Ne. Man kann immer seine Sorge ausdrücken, das würde ich sonst noch empfehlen. Ne. Immer in Ich-Botschaften irgendwie senden, ne, dass ich mache mir irgendwie Sorgen um dich, ne. Ich habe gemerkt, du trinkst vielleicht irgendwie immer mehr. Aber ich glaube, da ist der Weg zur Beratungsstelle immer der richtige, um da individuell nochmal zu gucken.
Es würde ja auch nichts bringen, wenn ich die Person einfach in die Suchtklinik bringe und sage, hier, jetzt hast du 6 Wochen Zeit. Nee. Wenn die Person das selber für sich nicht klar hat, dass da ein Problem besteht, dann.
Genau, und die Suchtklinik würde die Person tatsächlich auch gar nicht aufnehmen. Also okay. Das basiert ja auch immer auf Freiwilligkeit, ne? Und wenn da jemand jetzt mal irgendwie hingebracht wird und die sagen, hier ist mein Vater oder meine Mutter, kümmert euch mal drum, das wird gar nicht funktionieren, ne?
Okay.
Also das ist so ein Irrglaube, der immer schon rumgeisterte. So, man kann Suchtkranken nicht von extern helfen. Von daher finde ich das ganz spannend, dass du das jetzt auch nochmal so deutlich sagst, weil das ist irgendwie, man hört das immer wieder und sagt so, ja, ich brauche eh nichts machen, weil wenn er sich nicht helfen lassen will, dann hat er Pech gehabt. So, aber Wie kann man denn, also außer das, was du gerade schon geschildert hast mit Ich-Botschaften und über die emotionale Seite kommen, was, also gibt es da noch irgendwie noch einen zusätzlichen Tipp, Alltagstipp oder irgendwie so, um denjenigen, der vielleicht wirklich das nicht sieht, irgendwie da so in die Richtung zu schubsen oder so?
Also eine Idee wäre vielleicht irgendwie, ne, dass man sagt, okay, ne, ich mache mir eben Sorgen, wie gerade schon gesagt, ne, und ich kann das ja vielleicht auch gar nicht beurteilen, ne, dass man da vielleicht irgendwie anbietet, zusammen vielleicht mal zu einer Beratungsstelle zu gehen, ne, ganz unvoreingenommen, ne, einfach so nach dem Motto, lass uns doch mal hören, was die vielleicht sagen, ne. Aber wie gerade schon gesagt, es ist tatsächlich immer schwierig, da alleine quasi irgendwie zu Hause da zu versuchen, irgendwie zu therapieren, zu beraten, ne, weil man einfach auch auf der emotionalen Ebene da ganz anders verstrickt ist, als das dann vielleicht eben eine, ich sag mal, fremde, externe Person irgendwie machen kann.
Und diese Tests, die man so machen kann, kreuzen sie an, ich trinke so oder wenn ich nicht trinke, ist es so. Arbeitet ihr auch mit solchen Methoden oder ist das eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, Zeitschriftenniveau? Nee. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne?
Nee, mit solchen Tests arbeiten wir nicht. Also wir arbeiten immer mit, im Gespräch. Ne? Das heißt, wir haben da jetzt nicht einen Bogen, wo wir sagen, okay, ne, wie oft trinken Sie und dies und das und das. Und wenn irgendwie 5 Punkte von 10 zutreffen oder so, dann ist Alkoholiker und ne, alles klar. Nee, das ist nicht so. Also da guckt man immer im Gespräch ganz genau und meistens wird einem dann auch schon ganz schön schnell klar, was da irgendwie Sache ist. Und wir als Beratungsstelle diagnostizieren ja auch gar keine Abhängigkeit. Ne? Das kann immer nur ein Arzt. Ne? Wir können da immer natürlich nur unsere Einschätzung abgeben und meistens trifft die natürlich auch zu, aufgrund der Erfahrung natürlich, aber die Alkoholabhängigkeit diagnostiziert natürlich dann ein Arzt, eine Ärztin.
Hm. Ach, spannend. Ist ja eher so ein Thema, worüber man sich ungern, glaube ich, Gedanken macht, weil man ja immer das Gefühl hat, also eine Suchttherapie oder so, das ist immer irgendwie auch schwierig und emotional, wie du sagst. Ne? Man will ja nicht derjenige oder diejenige sein, die dazu geführt hat, dass die Person jetzt in eine Klinik zum Beispiel muss oder eine Therapie machen muss. Und eine Alkoholabhängigkeit ist ja auch immer noch negativ behaftet einfach. Wobei das ja ein Thema ist, was irgendwie auch jeden treffen kann, aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, wenn wir alle mal in unserem Bekanntenkreis uns die Leute genauer angucken würden, jeder hat so in seinem näheren oder weiteren Umfeld den oder diejenige, die vielleicht auch nochmal kritisch konsumiert und wo man vielleicht dann auch nochmal genauer hingucken müsste, um auch nochmal zu sagen, überleg dir das doch nochmal. Ne?
Ich glaube, bei einer Alkoholsucht ist auch der Gedanke, ich könnte ja jederzeit wieder aufhören, und ich trinke ja auch nur am Wochenende. Der ist auch sehr, sehr verbreitet und der gibt, glaube ich, vielen Leuten auch so einen Halt zu sagen, so ja, du, dann trinke ich einfach nicht mehr. So, ich trinke ja nur aus Genuss oder ich trinke ja nur, weil, ja, da habe ich ein schönes Gefühl in dem Moment und ist ja nicht so schlimm. Das ist nochmal was anderes als zum Beispiel mit dem Rauchen. So, da höre ich von vielen Leuten, boah, ich kann einfach nicht aufhören. Aber wenn man mit Leuten redet, die irgendwie sehr, sehr viel trinken, die sagen immer, ich kann locker aufhören. Und wie ist das aus eurer Erfahrung bei der Diakonie? Wie viele Leute schaffen es wirklich, selber aufzuhören ohne Therapie? Gibt es da irgendwie so, kannst du das irgendwie einschätzen?
Also es ist so tatsächlich, dass wir die meisten, die zu uns kommen, tatsächlich vermitteln, weil sie es eben nicht alleine schaffen. Und ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz, so zu denken, oh, Therapie, da hatte ich irgendwie, ne, also klar, ich verstehe, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen besorgt ist, was kommt da vielleicht auf mich zu, aber Therapie ist ja überhaupt nichts Schlimmes oder so. Da sind ja dann keine Menschen, die einem irgendwie sagen, du weißt ich, was man da denken könnte, ne? Aber die kümmern sich ja dann vernünftig um einen und man muss ja immer noch betonen, es ist ja immer noch der Aspekt der Freiwilligkeit, ne? Also sprich, selbst wenn es so wäre, was ein sehr selten vorkommt, dass jemand sagt, ich mach das doch nicht weiter, ne? Dann könnte man ja jederzeit gehen. Ne? Ist natürlich dann Therapieabbruch und die meisten, die abbrechen, brechen auch tatsächlich nicht deswegen ab, weil es ihnen nicht gefällt, sondern weil sie dann rückfällig eher werden. Ne? Aber da ist die Quote auch sehr gering.
Mhm. Wahnsinn, die Schützenfeste gehen bald wieder los.
So, es fängt jetzt schon mit Osterfeuern an. Und so, in unserem Bekanntenkreis sind dieses Jahr 3 Hochzeiten. Das wird auch nochmal. Das zieht sich ja so durch. Wir haben ja im Emsland immer genug Möglichkeiten zu feiern. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir jetzt wieder alle samstags morgens Rasen mähen können. Also uns fällt auf jeden Fall immer ein Grund ein, um Bier zu trinken oder Alkohol zu trinken. Und ich finde, das muss man schon auch manchmal hinterfragen. Das versuchen wir ja auch mit den Schülern und Schülerinnen zu besprechen, dass Alkohol nicht das Normalste sein soll und dass man nicht zu einer Flasche greifen soll, weil man vielleicht gerade Liebeskummer hat oder weil man nicht, oder dass man nicht trinken soll, um sich irgendwie abzulenken von einer 5 in Mathe oder so, ne? Dass das nicht im Kopf verknüpft werden sollte. Und auch nur, weil man mit Freunden zusammensitzt, heißt das nicht, dass man aus Geselligkeit da irgendwie automatisch Wein trinken muss. So, man kann auch zusammensitzen und gesellig sein mit einem Kaffee oder einer Cola, so, ne?
Mhm, auf jeden Fall. Und man muss ja auch nochmal einmal betonen, ne, dass Alkohol ja nicht erst gefährlich wird, wenn man eine Abhängigkeit hat, sondern ist natürlich auch schon viel eher, kann es auf jeden Fall ein Problem sein, ne? Ohne jetzt Alkohol per se schlecht zu reden. Ne?
Ja. Ja, vielen Dank.
Ja, gerne.
Für die Einblicke in deine Arbeit.
Ja, war sehr spannend auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen, gelernt.
Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch was gelernt haben und wissen, an wen sie sich demnächst wenden können.
Ja, und ich fand es auch nochmal sehr, sehr gut, dass du auch nochmal die Therapie enttabuisiert hast, weil das ist tatsächlich Ja, man, das kriegt man da tatsächlich überall mit. Das ist irgendwo immer noch so ein Thema, worüber man ungern redet. Und von daher war es echt nochmal schön und cool, dass du nochmal gesagt hast, dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass das was ganz Normales ist. Und Katrin hat es auch gesagt, jeder Mensch kann in die Situation kommen, vielleicht mal Hilfe von außen auch annehmen zu müssen. Das ist was ganz Normales.
Genau. Wegen Zahnschmerzen gehen wir auch zum Arzt und lassen uns helfen. Warum nicht wegen sowas?
Ist so.
Ist so.
Ja,
Okay.
dann würde ich sagen, ich hoffe, die ZuhörerInnen hatten Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute.
Vielen Dank für die Einblicke und dann bis zum nächsten Mal, Simon.
Ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.
Ciao.